Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Katja Bigalke. Hallo.
Africa is far away.
Afrika ist weit weg von den reichen Ländern. Die meisten Flüchtlinge hier werden nicht tausende Meilen wandern, das Meer nach Europa überqueren und die Welt so an ihre Existenz erinnern, wie es die Syrer und andere getan haben. Sie bleiben hier, sie leiden hier, aber ihre Not ist ebenso groß.
Grund genug, in dieser Ausgabe der Weltzeit mal den Blick auf die desolate Situation von Flüchtlingen in Afrika zu richten. Zum einen widmen wir uns der Sahelzone im Tschad, wo nach wie vor 300.000 sudanesische Flüchtlinge aus der Region Darfur mehr schlecht als recht im wüstenähnlichen Grenzgebiet zum Sudan vor sich hin vegetieren. Außerdem beschäftigt uns eine der schlimmsten humanitären Katastrophen des afrikanischen Kontinents, die sich derzeit in der Demokratischen Republik Kongo abspielt.
13 million people need humanitarian assistance.
13 Millionen Menschen brauchen humanitäre Hilfe. Über 4,6 Millionen Kinder sind unterernährt, 2,2 Millionen davon schwer.
Die Zahl der Bedürftigen im Kongo hat sich damit im Vergleich zum vergangenen Jahr verdoppelt, warnte der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock schon Mitte März. Und trotzdem kam auf der Geberkonferenz, die erst vor 10 Tagen in Genf stattfand, von den 1,3 Milliarden Euro, die die UN-Hilfswerke eigentlich benötigen würden, nur 530 Millionen zusammen. Grund ist auch die zunehmende Skepsis der Geberländer vor Ort, überhaupt sinnvolle Arbeit leisten zu können. Die Regierung von Präsident Joseph Kabila tritt auswärtigen Partnern immer kritischer gegenüber. Auch die Konferenz selbst wurde wegen angeblicher Verletzungen der Souveränität offiziell boykottiert. Seitdem mit Beginn des Jahres auch in der kongolesischen Provinz Ituri nun die ethnischen Konflikte wieder aufgelodert sind, ist aber auch das Nachbarland Uganda dringend auf internationale Hilfe angewiesen. Allein in den letzten 4 Monaten sind hier 55.000 Kongolesen im wahrsten Sinne des Wortes gestrandet nach ihrer Flucht über den Albertsee an der Grenze zu Uganda. Simone Schlindwein berichtet.
Die Oberfläche des gigantischen Sees ist spiegelglatt. Wellen plätschern ans Ufer. Der Albertsee, mitten im Herzen Afrikas, liegt an der Grenze zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Uganda. Er ist 10-mal so groß wie der Bodensee. Eigentlich ist diese Gegend im Westen Ugandas ein Naturschutzgebiet. Antilopen, Kühe und Büffel kommen zum Grasen und Trinken ans Ufer. Vereinzelt legen Fischer mit ihren Booten hier an. Doch seit Weihnachten vergangenen Jahres herrscht in dieser sonst so verlassenen Gegend Hochbetrieb. Über 55.000 Kongolesen haben sich seit Beginn des Jahres nach Uganda gerettet. Die Flucht ist gefährlich. Der See hat oft hohe Wellen, die meisten Flüchtlinge können nicht schwimmen. Trotzdem landen täglich neue Boote an der Anlegestelle Sebaguru. Ugandas Regierung hat gemeinsam mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Strand eine Station eingerichtet, um die Ankommenden zu versorgen. Dort steht auch Daniel Tam vom UNHCR. Er blickt auf den See hinaus. Manchmal steigen auf der anderen Seite Rauchsäulen auf, wenn die Dörfer dort brennen. Dann weiß Tam, dass bald wieder Flüchtlingsboote ankommen werden.
Sebaguru ist die Hauptanlegestelle, an welcher die Flüchtlinge vom Kongo täglich ankommen. Sie fliehen vor den Kämpfen, die auf der anderen Seite stattfinden. Die meisten sind traumatisiert von dem, was sie gesehen oder erlebt haben. Wir haben immer wieder Boote, die kentern. Die letzte Katastrophe passierte vergangene Woche. Eine Familie hat sich in ein großes Boot gerettet und auch 27 ihrer Kühe aufgeladen. Das Boot war total überladen und kenterte. Die Kühe sind alle ertrunken, aber wir konnten alle Menschen retten.
Über 6 Stunden dauert die Überfahrt an das sichere Ufer Ugandas. Die meisten Flüchtlinge sind hungrig, völlig erschöpft, wenn sie aus den Booten steigen, schleppen mühsam die Bündel mit ihren Habseligkeiten an Land. Kochgeschirr, Kleidung, einen Sack Maismehl oder eine Matratze. Meist ist das alles, was ihnen geblieben ist. Am Strand hat das Flüchtlingshilfswerk Zelte errichtet, Latrinen ausgehoben. Helfer verteilen Energiekekse und Wasser an Hunderte von Menschen.
Wir sind hier ziemlich gut organisiert. Wir haben Partnerorganisationen wie das Welternährungsprogramm, die hier Lebensmittel verteilen oder die medizinische Versorgung bereitstellen. Jeder weiß Bescheid, was er genau zu tun hat. Das funktioniert gut. Denn oft kommen große Boote an mit bis zu 200 Menschen, aber auch kleine mit 20 Menschen an Bord. Da müssen wir schnell reagieren, denn die Menschen leiden. Allein heute haben wir hier 582 Neuankömmlinge registriert.
Unter den Flüchtlingen sind sehr viele Kinder, Frauen und Alte. Auch Christine Baguma gehört dazu. Die 25-Jährige sitzt mit ihren drei Kleinkindern auf einer Bastmatte im Schatten eines Zeltes. Das Baby trinkt an der Brust, die anderen Kinder kauen Energiekekse, gucken apathisch in die Gegend. Sie wirken traumatisiert und auch der Mutter steht der Schreck ins Gesicht geschrieben. Sie erzählt von den Angriffen auf ihr Dorf an jenem Morgen.
Wir kommen aus dem Dorf Joe auf der gegenüberliegenden Seite des Sees. Es war noch früh am Morgen. Da kamen Männer mit Macheten aus dem Wald. Sie haben angefangen zu morden, den Menschen die Gliedmaßen abzuschneiden. Dann haben sie unsere Hütten angezündet. Wir konnten gar nichts mitnehmen. Ich habe mir einfach nur die Kinder geschnappt und bin gerannt. Zum Glück haben wir die Fischerboote. So konnten wir hierher fliehen. Ich bin mir sicher, die Männer waren von der Miliz der Lendu.
Ein Reisebus hält hinter dem Zaun. Mit ihm sollen die Flüchtlinge ins Flüchtlingslager Chiangwali, weiter im Süden des Landes, gebracht werden. Beim Einsteigen herrscht Gedränge. Dann holpert der große Reisebus davon, über die unwegsamen Straßen zur nächsten Station auf dem Weg der Flucht. Seit über 15 Jahren leben Kongolesen in der gewaltigen Siedlung Chiangwali auf ugandischer Seite der Grenze. Die meisten sind nach dem letzten Konflikt in der kongolesischen Provinz Ituri nie in ihre Heimat zurückgekehrt. Im vergangenen Kongo-Krieg von 1998 bis 2003 hatten sich dort die brutalsten Massaker ereignet. Milizen der Ethnien der Hema und der Lendu kämpften um Landrechte und Ressourcen. Erst durch eine internationale Militärintervention konnten die gegenseitigen Racheaktionen 2003 letztlich eingestellt werden. Danach galt die Grenzregion entlang des Albertsees als relativ stabil. Doch jetzt brennen dort wieder die Dörfer. In Chiangwali sind seit Beginn dieses Jahres über 55.000 Flüchtlinge eingetroffen. Das Lager ist restlos überfüllt. Der Reisebus, in dem auch Christine Baguma mit ihren drei Kindern sitzt, hält vor dem Eingangstor des gewaltigen Lagers. Sie müssen aussteigen. Über Lautsprecher werden die Neuankömmlinge über die Regeln im Lager aufgeklärt. Zunächst sollen sich alle die Hände waschen. Dann werden die Schuhe desinfiziert. Das Rote Kreuz bemüht sich, Infektionskrankheiten einzudämmen. Über 30 Flüchtlinge sind in Chiangwali in den vergangenen Wochen an Cholera gestorben. Bis zu 1000 sind infiziert. Die Flüchtlinge aus dem Kongo hätten die gefährliche Seuche angeschleppt, sagt Brian Atuyonza vom Roten Kreuz Uganda.
Der Cholera-Ausbruch wurde eingedämmt, doch wir vom Roten Kreuz mussten sehr viele Maßnahmen treffen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wirklich jeder, der von außen in das Lager kommt, sich die Hände wäscht und sich desinfizieren lässt.
Heute, wie auch in den vergangenen Tagen, sind nicht nur Kinder und Frauen angekommen, sondern auch viele junge Männer. Das ist ungewöhnlich, denn meist werden sie von Milizen rekrutiert oder beschützen ihre Dörfer als Bürgerwehren. Einer von ihnen ist Ate Joel Pido. Er ist 35 Jahre alt, treibt in seinem Heimatdorf Handel und ist in der Pfarrei tätig. Er ist von der Ethnie der Hema, wie die meisten Flüchtlinge.
Ich stamme aus dem Fischerdorf Joe auf der anderen Seite des Albertsees. Unser Dorf ist vor etwas mehr als einer Woche angegriffen worden. Es gab zwei Attacken in unserer Gegend. Die Angreifer sind Milizen. Es ist wie damals, von 1998 bis 2004, als bei uns Bürgerkrieg herrschte. Es ist, als würde sich das jetzt wiederholen. Es sind die Milizen der Ethnie der Lendu, die uns Hema jetzt wieder angreifen.
Vor mehr als 15 Jahren kostete der ethnische Konflikt zwischen Lendu und Hema mehr als 50.000 Menschen das Leben. Damals zerstörten sich die Milizen in einer immer brutaler werdenden Spirale aus Rache und Vergeltung gegenseitig die Lebensgrundlage. Sie töteten Rinder, zerstörten Dörfer, vergewaltigten Frauen. Zwar wurden die verantwortlichen Milizführer nach der internationalen Militärintervention 2003 verhaftet und dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ausgeliefert, aber seit 2 Jahren spitzt sich die Situation vor Ort wieder zu. Wobei die Gründe dafür eher im 2000 Kilometer entfernten Kinshasa liegen. Auf ihren wöchentlichen Pressekonferenzen verkündet die UN-Mission im Kongo stetig neue Konflikte, landesweit. In der Hauptstadt herrscht seit 2016 eine Art politisches Vakuum. Nach dem Ablauf seiner Präsidentschaft weigerte sich Joseph Kabila bis heute, Neuwahlen durchzuführen. Stattdessen schüren Strippenzieher in der Hauptstadt Konflikte in den Provinzen. Und die wiederum dienen Präsident Kabila dazu, die Verzögerung der Wahlen zu rechtfertigen. Zuerst kam es im Südkongo, in Kasai, im vergangenen Jahr zu brutalen Auseinandersetzungen. Jetzt bricht der Konflikt wieder in Ituri im Ostkongo aus. Die UNO fordert Kongos Regierung öffentlich auf, bald Wahlen abzuhalten. Dass diese lokalen Konflikte absichtlich geschürt werden, um den Präsidenten an der Macht zu halten, wie es viele Analysten sehen, vermutet auch Ate Joe Pido aus dem Lager in Chiangwali.
Die Milizen haben auch jetzt wieder extreme Gewalt angewandt. Mit Macheten haben sie einer schwangeren Frau das Baby aus dem Leib geschnitten. Die UN-Blauhelme, sie haben versprochen, uns zu schützen, doch sie haben ihr Lager weit weg von unserem Dorf aufgestellt, 120 Kilometer entfernt. Wenn wir angegriffen werden, wie sollen sie uns schützen? Das hilft uns überhaupt nicht. Dasselbe mit unserer Armee. Wir haben einige von ihnen gesehen. Aber als wir angegriffen wurden, sind sie davongelaufen. Normalerweise würden unsere Clanführer jetzt zu den jungen Männern sagen, wir sollen uns selbst verteidigen, so wie früher. Doch sie sehen hier die ganzen jungen Männer, die ankommen. Unser Chef hat uns befohlen, wir sollen uns nicht rächen, also fliehen wir jetzt auch. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen lieber Frieden. Doch die Politiker in Kinshasa, sie stacheln uns jetzt wieder auf, sie ziehen die Fäden. Sie provozieren diese Konflikte für ihren eigenen politischen Profit.
Ate Joe Pido steht dicht gedrängt in einer Warteschlange vor dem Auffanglager. Das Zelt am Eingang, in dem die Neuankömmlinge desinfiziert werden, ist ihre erste Station hier. Danach werden sie von Angestellten des ugandischen Flüchtlingsministeriums registriert. Fotos und Fingerabdrücke werden gespeichert. Die Flüchtlinge bekommen eine ID-Karte ausgestellt. Mit dieser erhalten die Familien Lebensmittelrationen, Decken, Kochgeschirr. Sie werden von Ärzten untersucht, die Kinder systematisch geimpft. Erst dann werden sie in die eigentliche Siedlung Chiangwali gebracht, wo sie eine Hütte zugeteilt bekommen oder Baumaterialien erhalten, um sich selbst ein Haus zu bauen. Uganda hat eine der liberalsten Flüchtlingspolitiken weltweit. Hier ist jeder willkommen. Zum Teil bleiben die Menschen über Jahre hier. Auch Emmanuel Nseimana lebt seit knapp 5 Jahren in Chiangwali. Der kongolesische Familienvater beobachtet mit seiner Frau und der gebrechlichen Mutter von seiner Lehmhütte aus das chaotische Treiben der Neuankömmlinge. Hinter der Hütte wachsen auf einem kleinen Acker Maisstängel, Bohnen und Maniokwurzeln. Die Flüchtlinge bekommen Land zugeteilt, das sie beackern sollen, um sich langfristig selbst zu ernähren. So auch Emmanuel Nseimana.
Ich bin vor langer Zeit schon aus dem Kongo geflohen. In meinem Dorf gab es viele Tote. Es kam vor, dass wir aus der Hütte hinaustraten und dort Leichen lagen. Wir sind nach Uganda geflohen damals. Und sehen Sie, die ganzen Menschen, die jetzt wieder hierher flüchten. Die Gewalt geht weiter. Bislang ging es uns in Uganda nicht schlecht, außer dass es immer dasselbe Essen gibt, jeden Tag dasselbe. Aber wir leben. Doch wenn ich jetzt sehe, wie viele hier täglich ankommen, macht mir das Sorgen. Bald bekommen wir sicher weniger, denn es wird nicht mehr für alle reichen. Immerhin. Wir haben ein Stück Land bekommen und konnten uns ein Haus bauen und einen Acker anlegen, um uns zu versorgen. Ich habe entschieden, dass es besser ist, hier von dem wenigen Essen zu leben, was wir bekommen, anstatt in unserer Heimat zu sterben.
Uganda beherbergt derzeit mehr als 1,4 Millionen Flüchtlinge. So viel wie kein anderes Land in Afrika. Die Mehrheit waren bislang Südsudanesen, die in den vergangenen 3 Jahren vor dem Bürgerkrieg ins Nachbarland geflohen waren. Nun kommen immer mehr Kongolesen dazu. Bei der Erstversorgung ist Uganda dringend auf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft angewiesen, so Douglas Asimbe von Ugandas Flüchtlingskommission.
So the gap is still big and currently according to UNHCR the funding is of the refugee response is.
Die Finanzierungslücke ist sehr groß. Laut UNHCR liegt die Finanzierung derzeit bei lediglich 35%. Wir sind also immer noch mit Lebensrettung beschäftigt, sozusagen mit Feuerlöschen. Wir sind der Ansicht, dass die internationale Gemeinschaft uns unterstützen sollte. Wir brauchen ihre Unterstützung, sonst müssen wir darüber nachdenken, wie viele Flüchtlinge wir noch aufnehmen können. Denn wir wissen nicht, was wir tun sollen.
Of course, we don't know what to do.
Internationale Hilfsagenturen fürchten, dass ihnen bald das Geld ausgehen wird. Und das, obwohl sich die Situation immer weiter zuspitzt. Denn mit der andauernden politischen Krise und der daraus resultierenden humanitären Katastrophe im Kongo wird vielen auch in Zukunft nichts anderes bleiben als die Flucht über den Albertsee.
Simone Schlindwein war das über die Situation kongolesischer Flüchtlinge in Uganda. Eine Situation, die zu einem Dauerzustand werden könnte, ähnlich der im Tschad. Ein Land, in dem seit Jahren Hunderttausende Flüchtlinge und Migranten aus der sudanesischen Krisenregion Darfur feststecken. 14 Camps gibt es in diesem Teil der Sahelzone. Sie zählen zu den größten Afrikas und sind längst zu einer Art humanitärer Dauereinrichtung geworden. Martin Durm berichtet.
Was für eine gottverlassene Gegend. Der Himmel ist wolkenlos, grell, die Erde ausgetrocknet und steinig und immer nur Staub und Schweiß und das klitschnasse Hemd, das einem am Rücken klebt, auch hier im Amtssitz des Unterpräfekten.
Mon nom, Monsieur Ramadan Erdebou.
Wir sind im Osten des Tschad, nahe der sudanesischen Grenze. Hier zeigt sich die Sahelzone von ihrer härtesten, lebensfeindlichsten Seite. Alle paar Jahre Dürre, Hungersnot und zu allem Elend auch noch die Kriegsflüchtlinge aus Darfur. Zehntausende, Hunderttausende. Natural Disaster meets Man-Made Disaster, heißt das im NGO-Sprech. Naturkatastrophe trifft auf menschliche Katastrophe. Aber der Unterpräfekt sagt, wir haben hier überhaupt keine Probleme. Den Leuten geht's gut. Monsieur Erdebou hat sich in einem dick gepolsterten Sessel niedergelassen. Die Leute sind zufrieden mit ihrem Leben, versichert er. Und sie sind dankbar für die Hilfe der Europäischen Union und der Vereinten Nationen. Wie gesagt, wir haben keine Probleme. Vielleicht sind die Probleme hier schlichtweg zu groß für einen Unterpräfekten. Seit 2004 versuchen westliche Hilfsorganisationen, das humanitäre Elend in dieser chronischen Krisenregion zu verwalten. Die Sachlage ist so einfach wie brutal. Hätten die EU und die UNO nicht Jahr für Jahr enorme Mengen Lebensmittel, Medikamente und sonstige Hilfsgüter eingeflogen, wären die Menschen im Grenzgebiet von Tschad und Darfur verhungert oder verdurstet. In Massen, irgendwo in der Wüste. Das wurde verhindert. Mittlerweile sind im Tschad mehr als 400.000 Flüchtlinge zu Versorgungsfällen geworden. 14 Camps gibt es in diesem Teil der Sahelzone. Sie zählen zu den größten Afrikas. Die Lager sind mit der Zeit zu einer Art humanitärer Dauereinrichtung geworden. Sie werden vom UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, verwaltet und fast ausschließlich von der Europäischen Union finanziert. Genauer gesagt von ECHO, der Generaldirektion für humanitäre Hilfe, die der EU-Kommission untersteht. Brüssel hat bislang etwa 260 Millionen Euro gegeben, um die Flüchtlinge in der Sahelzone am Leben zu halten. Das sei ehrenhaft, sagt Ante Galic vom UNHCR, aber noch längst keine Lösung. Alles, was wir hier an Hilfe reinpumpen, kommt ja von außen. Das ganze Budget wird von der EU und von der UNO getragen, meint er. Es gibt im Tschad niemanden, mit dem wir zusammenarbeiten könnten. Die Präsenz des Staates geht gegen null. Nein, sie ist gleich null. In den Flüchtlingslagern hat die EU ein ausgetüfteltes, komplexes Verteilungssystem etabliert. Bohnen, Getreide, Öl werden nicht mehr verteilt. Sie werden nur noch gegen Coupons ausgegeben und die Ware via Telefonbanking bezahlt. Dadurch sei hier kein Cash mehr im Umlauf, sagt ECO-Mitarbeiter Olivier Brouin. Kein Bargeld, kein Streit, so einfach sei das. Die EU, erklärt man mir, überweise einen Geldbetrag auf das Konto des UN-Welternährungsprogramms. Das Welternährungsprogramm leitet es weiter an Tigo, die staatliche Telefongesellschaft im Tschad. Und die simst dann den Betrag auf das Konto des jeweiligen Händlers, der den Eingang auf seinem Handy bestätigt bekommt. Er mache richtig gut Geld mit den Flüchtlingen, sagt einer von ihnen. Das muss man erst mal verdauen. Der Tschad ist das zweitärmste Land der Welt. Im Osten gibt es keine asphaltierte Straße im Umkreis von 500 Kilometern. Dafür Kamelkarawanen, Lepra, Stammesfäden um Brennholz, Weideland, Wasser. Aber in den Flüchtlingslagern sitzen dicke, zufriedene Männer auf Getreidesäcken und scrollen sich durch ihre Smartphones. Auf dem Marktplatz tobt sich der Irrsinn der Gleichzeitigkeit aus. Die Mitarbeiter der EU und des UNHCR haben im Osten des Tschad längst die staatliche Funktion übernommen. Sie sind verantwortlich für die Schulen, die Kliniken, die Märkte, die Sicherheit in den Lagern. Sie sollen vor Ort realisieren, wovon Europas Politiker immer reden. Bleibeperspektiven schaffen, Fluchtursachen bekämpfen. Vor Ort materialisiert sich die Flüchtlingsstrategie der EU in einer Holzbaracke, zusammengenagelt aus Brettern und Balken. Zwei Dutzend Jugendliche sollen hier das Schreinerhandwerk erlernen. Das sei wichtig, sagt Said Beni, der Ausbilder. Schreiner fänden ja immer und überall Arbeit. Die EU finanziert in den Flüchtlingscamps 9-monatige Ausbildungsprogramme für Schreiner und Schneider, Kfz-Mechaniker und Elektriker. Was wollen Sie später tun, will ich wissen. Wovon träumen Sie? Einer der jungen Männer legt die Säge beiseite und wischt sich über die Stirn. Er sagt, er träume viel, eigentlich ständig. Er träume von einem besseren Leben, nicht hier, in Europa, wo es Sicherheit gäbe. Und mit einem Mal lassen auch die anderen alles stehen und liegen und reden auf mich ein. Sie haben den unwiderstehlichen Drang zu gehen, übersetzt Said Beni. Sie können an gar nichts anderes mehr denken. Aber das sei doch gefährlich, halte ich dagegen. Der Weg durch Libyen, die Fahrt übers Meer und wie wollten sie die Schlepper bezahlen? Mit dem Geld, das wir hier als Schreiner verdienen, sagen sie. Damit kommen wir schon irgendwie durch. Das ist ihr Plan, nicht bleiben. Weggehen. Und sie haben Gründe dafür. Die Regenzeit war dieses Jahr sehr mager, sagt Ante Galic vom UNHCR. Die zweite Ernte ist ausgefallen, es regnet überhaupt immer weniger und die Wüste wächst weiter. Irgendwann wird hier niemand mehr leben wollen.
Über die aussichtslose Situation der mittlerweile fast 400.000 Flüchtlinge im Tschad berichtete Martin Durm. Und damit endet diese Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.